Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der InfoBytes des Netzwerks Zukunftsverband 360 Grad. Hier gibt es praxisnahe und kompakte Impulse für alle, die Verbände aktiv gestalten. Freuen Sie sich auf spannende Gespräche mit ExpertInnen, wertvolle Einblicke und neue Ideen. Ihr heutiger Gastgeber ist Stefan Kirchner. Also, legen wir los.
Und auch von mir ein herzliches Willkommen zur aktuellen Folge. Ich freue mich heute, dass die Olga Stepanova mit beim Podcast ist. Hallo Frau Stepanova, ich grüße Sie.
Hallo, schönen guten Tag aus Frankfurt.
Sie sind Rechtsanwältin, Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz und Fachanwältin für IT-Recht. Und außerdem sind Sie Gründerin und Partnerin der Kanzlei Beitlor Rechtsanwälte mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie bringen umfassende Expertise im Bereich Datenschutz, IT-Recht und IT-Regulierung mit und beraten unter anderem im Bereich künstlicher Intelligenz.
Wir fokussieren uns vor allen Dingen auf die technischen Sachverhalte, weil wir sehen, dass es unentbehrlich ist, in unserer sich immer weiter technologisierenden Welt als Jurist nachzuvollziehen, was genau auf der technischen Ebene dort passiert, um sicher und konform zu beraten.
Dann sind Sie ja auch genau die Richtige heute, wenn es um das Thema KI und Urheberrecht geht. Urheberrecht ist für mich immer noch so Anfang der 2000er, vielleicht bis Mitte 2000er, da gab es diese ganzen Vorfälle, wo im privaten Bereich viele MP3s runtergeladen wurden oder per File-Sharing auch ganze Kinofilme. Heute hat sich das Thema weiterentwickelt und heute packen wir noch die Komponente KI und zum Urheberrecht dazu. Was ist denn heute so brisant? Also sind es noch die Themen wie MP3-Files tauschen oder wo stehen wir da im Jahre 2025?
Ich denke, es war ganz richtig, dass Sie von der Weiterentwicklung und nicht der Ersetzung gesprochen haben. Es ist definitiv so, dass natürlich das Thema File-Sharing oder eben auch eine unerlaubte Nutzung von Bildern im Internet und etwaiges weiterhin eine Rolle spielt. Und da gibt es auch spezialisierte Kanzleien, die natürlich für die großen Verlage oder für die Filmindustrie diese Art von Rechten wahrnehmen. Gleichwohl kommt jetzt zuzüglich mit der KI eine weitere Komponente hinzu, weil natürlich das, was die KI in erster Linie generiert, die Frage nach der Urheberrechtsfähigkeit stellt und der Frage, wo bewegen wir uns insgesamt mit dem Rechtsgebiet Urheberrecht, aber auch mit der gesamten Community, das heißt den Künstlerinnen und Künstlern, den kreativen Personen und den Personen, die natürlich auch davon leben, dass sie Urheberrechte erschaffen und anderen daran Nutzungs- und Verwertungsrechte einräumen.
Was macht denn das Thema heute so brisant? Also wo liegen da die Fallstricke? Vielleicht mal als Themenfeld, also diesen ganzen Bereich der Chatbots, Bildgeneratoren, Musikgeneratoren, Videogeneratoren. Wo ist da die Brisanz?
Die Brisanz ist die Schnelligkeit aus meiner Sicht. Wenn ich jetzt auch meinen allgemeinen anwaltlichen Beratungsalltag mir anschaue, als ich angefangen habe zu arbeiten, was jetzt gewissermaßen einige Jahre her ist, haben wir noch mit Fax mit den Gerichten kommuniziert. Danach wurde das Ganze irgendwann durch das besondere elektronische Anwaltspostfach ersetzt. Mittlerweile kommt auch da einfach viel, viel mehr KI, sodass auch heute beispielsweise einzelne Fragestellungen schneller durch die KI an der Stelle recherchiert werden können, als das der Fall war, als man noch mit Büchern und juristischen Kommentaren arbeiten konnte. Das heißt, man hat eine viel, viel schnellere Möglichkeit, an Informationen zu kommen, viel präziser als die allgemeine Google-Suche zum Beispiel. Und auf der anderen Seite viel, viel schneller die Möglichkeit zu haben, etwaige Inhalte zu schaffen. Das heißt, ich muss jetzt nicht noch irgendwo einen Mustertext oder etwaiges zusammenfassen. Ich muss nicht gucken, dass ich das Urteil von 33 Seiten mir komplett durchlese und eine eigene Zusammenfassung mache, sondern ich könnte sagen, fass mir einmal dieses Urteil zusammen und in einer halben Minute habe ich es. Das heißt, die Besonderheit aus meiner Sicht ist, dass die Schnelligkeit sämtliche Industrien, und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur die anwaltliche, sondern vor allen Dingen die kreative Industrie dazu bewegen, Gebrauch zu machen von diesen Lösungen. Man kann viel, viel schneller Sachen erschaffen. Man kann viel, viel schneller Aufgaben erledigen und das setzt natürlich einen entsprechenden Reiz. Nicht zuletzt auch deswegen, weil man permanent das Gefühl hat, dass immer wieder und immer neue Tools auf den Markt kommen, die die einen Versprechungen machen oder die anderen, aber jedenfalls alle gerichtet darauf, Sachen zu erschaffen, schnell zu erschaffen und den Arbeitsalltag in diversen Branchen zu verändern und zu erleichtern.
Sie meinen mit erschaffen letztendlich neue Werke in die Welt setzen, die dann wiederum auf Material von Künstlern dann zugreifen?
Beispielsweise, genau. Also irgendwo muss ja diese Information kommen für die KI. Deswegen wird die KI trainiert und diese Information kommt eben daraus, was bereits erschaffen wurde.
Das vertiefen wir gleich nochmal. Jetzt würde ich noch einen Schritt wieder zurück machen und einfach mal die Frage, was schützt das Urheberrecht überhaupt?
Das ist eine sehr gute und vor allen Dingen auch sehr relevante Frage bei der gesamten Debatte rund um KI. Das Urheberrecht schützt die menschliche Schöpfung. Das heißt, ich mache ein Foto, ich male etwas, ich schreibe ein Gedicht oder auch einen Vertrag. Das alles ist ein Ausfluss meiner menschlichen Schöpfung, meiner menschlichen Kreativität. Und das ist das, was das Urheberrecht schützt.
Nun gab es ja das Urheberrecht, bevor die KI da war. Gibt es da Lücken?
Das Urheberrecht gab es an sich von der Konzeption schon sehr, sehr lange und auch viel länger, als es die gesamten technologischen Entwicklungen gab. Lücken ist eine gute Frage. Wir haben natürlich ein Gesetz, was noch vor der neuen jetzt technologischen Revolution mit der KI kam. Und da kann man sich durchaus die Frage stellen, ob diese Modelle überhaupt Anwendung finden auf das, was das Urheberrecht letztlich schützt. Und da war zum Beispiel jetzt auch die große Frage, ob der Output aus der KI überhaupt einen urheberrechtlichen Schutz erfahren darf. Und aktuell ist da eben die Meinung, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, es muss schon von einem Menschen stammen. Es gab ein spannendes Gerichtsverfahren zuletzt in Hamburg, da ging es um eine gemeinnützige Organisation, die ihr KI-Modell trainiert hat. Und da gab es eben die Möglichkeit einer Lücke dahingehend, dass man gesagt hat, wenn es jedenfalls für einen entsprechend gemeinnützigen Zweck ist, dann greifen die Schrankenregelungen des Urhebergesetzes und dann darf man das an der Stelle machen. Das ist das Lion-Urteil. Wie das natürlich im kommerziellen Bereich aussieht, bleibt den weiteren Gerichtsentscheidungen vorgehalten.
Wie definiert denn eine Juristin menschliche Schöpfung und maschinelle Generierung? Also wo ist da genau der Unterschied?
An sich relativ einfach, was selten aus dem Munde eines Juristen kommt. Alles, was ein Mensch macht, also ein Homo sapiens sozusagen, ist menschliche Schöpfung. Und alles, was ein Nicht-Mensch macht, also kein Homo sapiens, ist eben eine Schöpfung, die nicht eine solche eines Menschen ist. Ob sie dann von der Maschine stammt, wahrscheinlich dann ja, aber das ist die Abgrenzung an der Stelle.
Und ich habe das richtig verstanden, sobald KI generiert ist, ist es nicht geschützt. Das heißt, wenn ich KI-generierte Werke, sei es Bilder, sei es Musik, ins Netz stelle, dann dürfen sich da auch andere Unternehmen, andere Personen, dann dürfen die das verwenden für ihre Zwecke.
Ja und nein. Jetzt kommt nämlich die Juristenantwort, es kommt darauf an, und zwar, ja, ich gebe Ihnen dahingehend recht, dass es nicht nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt ist, aber ich kann beispielsweise das Ganze vertraglich schützen lassen. Ich kann mal einen spannenden Fall mal mitgeben von der New York Times, die durch entsprechende AGB-Regelung geregelt haben, dass ihre Werke, die öffentlich verfügbar sind, auf der Webseite nicht für Training einer KI verwendet werden dürfen. Und in dem Moment würde ich zumindest eine Vertragsverletzung begehen. Umkehrschluss, wenn ich also ein Portal für mich habe, eine Webseite, wo ich meine KI-generierten Werke präsentiere, kann ich zum Beispiel über entsprechende AGB-Regelungen regeln, dass diese Werke nicht frei verfügbar sind beziehungsweise sich nicht frei verfügbar nutzen lassen. Und dann wäre es zwar kein Schutz über das Urheberrechtsgesetz, aber eben ein Schutz über AGB als Beispiel.
Kann denn eine KI eigentlich selbst Urheber sein?
Nach der aktuellen juristischen Definition nein. Ein Urheber kann nur ein Mensch sein.
Sie sagten aktuell, also sowas ist im Fluss und sowas ist in Bewegung und da könnten sich über neue Urteile auch wieder neue Sichtweisen und auch neue Regelungen ergeben?
Ich denke vor allen Dingen, dass man natürlich auch die Urhebergesetze ändern könnte. Man könnte sagen, dass das, was aus der KI kommt, letztlich wirtschaftlich betrachtet den Personen zuzurechnen sind, denen das Unternehmen gehört, die KI betreiben oder etwaiges. Aktuell würde ich sagen, ist das in der Diskussion, wie man das Ganze schützt, beispielsweise, wie gerade erwähnt, auf der vertragsrechtlichen Schiene. Aber es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass man möglicherweise auch Änderungen am Urheberrechtsgesetz vornimmt, um dem Ganzen irgendwo noch einen erweiterten Schutz zu gewähren. Per se von der Konzeption des Urheberrechtsgesetzes werden menschliche Werke geschützt, aber wir kennen es zum Beispiel auch durch das Datenbankrecht im Urheberrechtsgesetz, dass die Investition in eine Datenbank auch geschützt werden kann. Insofern ist es nicht komplett zu verneinen, dass da möglicherweise in Zukunft ähnliche Entwicklungen auch für die KI folgen werden.
Bleiben wir noch beim Thema Urheber. Jetzt ist es ja so, dass zumindest heutzutage eine KI noch nicht selbst tätig wird, um Dinge zu erstellen. Es braucht ja immer noch einen Menschen, der da seinen Prompt eingibt, damit die KI tätig wird. Ist denn dieser Prompt dann in irgendeiner Weise schützenswert? Oder da ist ja dann auch wieder eine Person dahinter letztendlich, die der KI konkret ja auch Befehl oder eben Prompts gibt, damit sie die Dinge tut, wie sie sie tut.
Das auf jeden Fall. Je nachdem, ob die Voraussetzungen an die Originalität erfüllt sind, könnte dieser Prompt tatsächlich urheberrechtlichen Schutz genießen, weil er eben Ausfluss einer menschlichen Schöpfung ist.
Spannend. Das Werk ist dann aber trotzdem wiederum nicht urheberrechtlich geschützt. Wie passt das zusammen?
Die Definition sagt ja, es muss von Menschenhand sein. Der Prompt ist von Menschenhand. Und das, was die KI daraus generiert, ist ja sozusagen in Anführungszeichen nur ein Zuruf und das Produkt eines Zurufs. Und weil da eben kein Mensch konkret an der Erstellung gewerkelt hat, würde man deswegen hier eine Urheberrechtsfähigkeit verneinen.
Hier endet der frei zugängliche Teil dieser Folge. Aber es geht spannend weiter. Werden Sie kostenlos Mitglied im Netzwerk Zukunft Verband 360 Grad und hören Sie den Podcast in voller Länge. Dazu gibt's exklusive Inhalte und Austausch mit anderen VerbandsvertreterInnen. Mehr Infos auf www.zukunftverband360.de und in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.